Das, wenn man das begriffen hat, dann auch dieses unwahrscheinliche Potenzial, was da drin liegt, dann ist man auch bereit, sich zu öffnen, geistig eben mit Menschen und auch Geld zu investieren, was eben dann auch nötig ist, um das langfristig erfolgreich einzusetzen.
Episode 108 ist für all jene da draußen besonders spannend, die bei unserer Episode Wie führe ich KI im Unternehmen denn ein, die Episode 102 mit dem Tristan Post, so ein bisschen den Frust geschoben haben, weil, naja, wir haben in dem Podcast sehr viel darüber gesprochen, wie kann ich KI denn einführen, wenn ich zum Beispiel ein Startup habe, ein junges Unternehmen, ein kleines Unternehmen, wo wir noch nicht so feste Prozesse haben, wie bin ich ganz schnell dabei beim Thema KI im Unternehmen? Frust, warum? Naja, vielleicht bist du ja in einem größeren Unternehmen, in einem Konzern, wo es Gremien gibt, wo es feste Prozesse gibt, wo wir eben nicht so von jetzt auf gleich entschließen können, hey, wir rufen da mal ein Startup an zum Thema KI und arbeiten mit denen einfach zusammen und machen mit denen ein richtig großes Ding. Und für all jene kommt heute die Wiedergutmachung. Genau darüber sprechen wir nämlich, über KI im Unternehmen einführen, wenn ich eben nicht ein kleines, wendiges Schnellboot bin, sondern wenn ich ein etablierter Dampfer bin. Wie mache ich das? Darüber sprechen wir heute. Wer spricht mit euch? Das bin zum einen ich, Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist heute anstelle von Patrick der Alexander.
Hallo, ich bin Alexander, Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt, und ich habe an drei Themen Spaß: an SEO, an Google Analytics, sprich an Daten und an KI. Aber ich finde es wahnsinnig toll, dass wir den Wolfgang Hildesheim da haben. Ich sage nur so drei Stichworte: CERN, DESI, IBM, Watson, aber hier auch Buchautor. Wolfgang, toll, dass du da bist. Ich habe eigentlich jetzt mal zur Einleitung drei ganz schnelle Fragen. Wer bist du? Und was tust du eigentlich, und warum liebst du das, was du tust?
Ja, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Alexander, für die Einladung. Ich bin seit vielen Jahren im Umfeld KI tätig, auch genau in dem, was du angesprochen hast, Sarah, eben KI für das Unternehmen, wie man es einfühlt, wie man es nutzen kann, und habe das seit vielen Jahren eben bei der IBM hier in verschiedenen Rollen begleitet und auch aufgebaut. Insofern kenne ich das Thema gut. Das ist auch etwas, was mir viel Spaß macht, weil eben mit neuen Techniken auch Innovationen einhergehen. Man kann Dinge eben neu erfinden, beschleunigen, verbessern, verbilligen. Und dieser kreative Prozess mit neuen Techniken macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Das Ganze geht auch eben nur in gemischten Teams, also mit unseren Kunden, mit verschiedenen Rollen und Abteilungen und unseren verschiedenen Kollegen, dann eben gemeinsam in so einen Flow, in ein kreatives Schaffen zu bekommen, um eben KI in die Anwendung zu bringen. Und das ist sehr befriedigend. Und wir kommen ja noch drauf, wenn ich ins Internet schaue, dann kann ich eben auch viele der Anwendungen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, sehen. Und das ist sehr, sagen wir mal, befriedigend.
Jetzt ist ja bei uns so, das soll jetzt nicht zu limitierend wirken, aber manche von uns haben sich ja schon längere Zeit mit KI beschäftigt, aber ich glaube auf so einem ganz anderen Level wie du, weil du bist ja wirklich so richtig tief in der Materie drin. Und dann kam aber so letztes Jahr dieser November 2022, und ich würde eigentlich gerne wissen, hat sich da irgendwas geändert für dich, für dein Umfeld, oder sagst du, naja, es ist halt nur irgendein Tool auf den Markt gekommen?
Naja, es hat sich natürlich schon sehr, sehr viel geändert, weil plötzlich jeder eigentlich in der Gesellschaft, auch viele Privatleute, KI plötzlich anwenden konnten und dann in ChatGPT etwas eintippen konnten und dann wie von Geisterhand eben dann die Antwort rauskommt und man Dinge lernt, auch man Dinge findet und eben beantwortet bekommt, die man gar nicht wusste, so dass man diese Intelligenz live wirklich jeder erfahren konnte, und dann das Prompt Engineering, wie ich das also verbessern kann, kürzer werden lasse, dass die Maschine eben so prompt dann auch reagiert, dass man dann sagen kann, Antwort kürzer, dann wird es kürzer, mach mir aus den Punkten eine Tabelle, dann wurde eine Tabelle drauf. Das ist ja unwahrscheinlich beeindruckend, wie clever und produktiv das ist. Und wie man eben neue Inhalte damit generiert. Und das, glaube ich, hat jeder, der es mal ausprobiert, erfahren, wie sehr, sehr beeindruckend das ist. Und deswegen ist jetzt eben ja KI jeden Tag in den Zeitungen, baut aber natürlich auf den Techniken, den Erfahrungen der ganzen Jahre davor auf, weil es das Thema ja schon vorher gab. Und es wird eben eingebettet in eben Infrastrukturen für KI, für das Unternehmen, über die wir jetzt dann später ja dann auch reden.
Jetzt haben wir ja gerade so über diesen Tag X gesprochen, da kam ChatGPT. Und jetzt, glaube ich, sind wir so nach ein paar Monaten alle so ein bisschen aus dem Spielplatz-Mut raus. Also wir sind so ein bisschen und sehen die Ernsthaftigkeit, die hinter KI steckt. Also auch der Endverbraucher sozusagen im Sinne von der Marketingmanager sieht es jetzt auch zu sagen, hey, KI ist gekommen, um zu bleiben. Das macht was. Unternehmen, die jetzt schon, wenn wir jetzt mal so von ganz einfachen Prozessen sprechen, die KI zum Beispiel im Marketing ChatGPT schon erfolgreich anwenden, die haben so ein paar Schritte voraus. Wie ist es denn jetzt, wenn ich ernsthaft KI im Unternehmen etablieren möchte, aber ich eben vielleicht noch nicht so einfach die Freigaben bekomme? Wir gehen jetzt mal aus dem Marketing raus und so ganz grundsätzlich ins Unternehmen. Wie gehen denn Unternehmen vor oder wie gehen Menschen in Unternehmen vor, die große Konzerne sind, die sagen, hey, so ganz so einfach ist es bei uns nicht, dass ich jetzt einfach ChatGPT nutze, um irgendwelche, davon abgesehen sollte man es eh nicht machen, um so einfach irgendwelche internen Daten auszuwerten oder sowas. Wie geht man denn verantwortungsvoll vor und wie erreicht man was? Man sagt, ich spüre den Druck, ich will durchstarten mit KI, mit meinem Unternehmen, aber ganz so einfach, wie wir das uns vorstellen, ist es oft ja nicht.
Ja, also ich glaube, dass eine der wichtigen Sachen ist, dass erstmal das Unternehmen und jeder Verantwortliche begreift, in was für einem Zeitpunkt in der Entwicklung der Menschheit wir jetzt stehen. Also die Evolution hat eben über viele Millionen von Jahren es geschafft, dass wir uns reproduzieren können, unsere Hardware durch die Fortpflanzung, durch die Gene. Das ist, sagen wir mal, wie Max Tegmark das nennt, Live 1.0. Live 2.0 ist dann, dass das Wissen durch die Sprache weitergegeben wurde. Seit 100.000 Jahren haben wir verschiedene Sprachen. Da kann man eben Dinge lernen, den Kindern Dinge weiterbringen. Und durch die Sprache, durch die Schrift konnte das auch aufgeschrieben werden, sodass das Wissen der Menschheit heute auch unabhängig von der Hardware vorliegt im Internet. Und das war ist Live 2.0. Live 3.0, wie auch das berühmte Buch eben von Max Tegmark heißt, ist eben da, dass jetzt sich die Intelligenz und intelligente Fähigkeit loskoppeln von der Hardware, von der Software und eben gekapselt vorliegen. Und das sind diese Foundation-Modelle oder die Large-Language-Modelle, die in dem ChatGPT, das ist das GPT, eben Generative Pre-Trained Transformer Modell, ein großes Modell, was eben diese Modelle, dass diese Fähigkeiten, Antworten zu generieren, in sich hat. Und das ist, wird die Art, wie die Menschen leben und arbeiten, dramatisch verändern. Und das, wenn man das begriffen hat, dann auch dieses unwahrscheinliche Potenzial, was da drin liegt, dann ist man auch bereit, sich zu öffnen geistig, eben mit Menschen und auch Geld zu investieren, was eben dann auch nötig ist, um das langfristig erfolgreich einzusetzen. Jetzt habe ich erstmal eine lange Einleitung gemacht und wir haben nicht so richtig auf deine Frage geantwortet, aber ich glaube, dass dieses Increase the Pain, die Emergency auch klar zu machen, was das eigentlich für eine bedeutende Erfindung ist. Bill Gates redet ja von der wichtigsten Erfindung seit der Erfindung des Internets. Das ist sehr wichtig. Oder die aktuelle McKinsey-Studie über für CEOs über eben Generative AI spricht ja von bis zu 24 Billionen Dollar, die eben an zusätzlichem Wert durch diese neue querschnittliche Technologie geschaffen werden. Das ist also schon eine massive Aussage, die es so in der Form noch lange Zeit nicht gegeben hat. Und deshalb lohnt es sich, damit zu beschäftigen und in die Details zu gehen.
Jetzt darf ich vielleicht eine Frage stellen und jetzt soll jetzt gar nicht so total kritisch sein, aber wir kommen ja so aus dem Digitalen und aus dem Digitalmarketing und jetzt gab es ja so diverse Trends, ne? Oder Hypes, das ist immer so schwer. Ne, und das kannten wir irgendwann vor ein paar Jahren, das Metaverse und jetzt alle, die dann immer so zuhören, sagen, oh Gott, das muss ich jetzt machen. Ne? Aus deiner Sichtweise gibt es irgendwie einen Unterschied, weil du sagst, die Dramatik wird groß sein. Aber gibt es irgendeinen Grund anzunehmen, dass es eben sehr anders in der Dramatik ist als vielleicht so klassische Hypes, die man so hatte? Ja, Metaverse wird riesig, Bitcoin wird riesig und die sind jetzt doch so ein bisschen unbedeutender. Ne? Gibt es da irgendwie Gründe anzunehmen, ist es anders?
Ja, es ist insofern anders, als dass ich nicht mehr so viel IT-Know-how brauche, nicht mehr so viel Experte sein brauche, sondern einfach bestimmte Tools, die auf dem Markt verfügbar sind, benutzen kann und ich sofort dramatische Ergebnisse und Dinge produzieren kann. Wenn man mal in Amazon reingeht, das vor einigen Wochen KI-Buch Nummer 1 heißt Content Generation mit KI, wo eben dann beschrieben wird, wie ich Bilder generiere, wie ich Texte von einer Sprache auf die andere übersetze, wie ich eben auch die Rechtschreibung verbessere, wie ich bestehende Texte verbessere, wie ich bestehende Texte aus der Sicht für verschiedene Schreiber und Leser eben im Stil verändere, eben als lustig für einen Jugendlichen oder sehr seriös für eine öffentliche Verwaltung. Multimodalität ist möglich, dass ich mit Bildern rede und Bilder in gewisser Weise eben auch antworten. Diese ganze Vielfalt, dieser Blumenstrauß an fertigen Lösungen ist schon beeindruckend und das ist eben nur die Spitze des Endanwenders. Und in den bestehenden Unternehmen, über die wir ja heute reden wollen, muss ich eben diese Fähigkeiten ja in meine bestehende Landschaft, die bestehenden Prozesse integrieren. Ich habe ja anders als bei einem Startup, habe ich ja schon Produkte und Kunden. Ich habe schon Daten und IT-Anwendungen. Und in diese muss ich eben jetzt diese neuen intelligenten Fähigkeiten einbauen. Und das ist das Spannende, was im Moment passiert.
Wenn ich jetzt zu dir komme als Vertreter eines großen Unternehmens mit einer großen Geschichte, die viele Daten schon gesammelt haben, dem Unternehmen geht's gut und ich komme zu dir und sage, du Wolfgang, wir haben noch überhaupt gar nichts mit KI am Hut. Wir sehen da Potenzial. Wie sind denn die ersten Schritte, die wir gehen sollten, wenn wir sagen, wir sehen all das, was du gerade gesagt hast und wir wollen loslegen, aber wir dürfen halt nicht lospreschen, lossprinten, sondern wir müssen kalkuliert vorgehen. Was sagst du mir dann, was sind die ersten Schritte, die ein Unternehmen tun sollte, wenn es sagt, jetzt will ich mich nachhaltig, ernsthaft damit befassen, KI in das Unternehmen zu implementieren?
Ja, also ich denke, dass es zwei Dinge sind, die man tun sollte. Man sollte es mal möglichst einfach und kurzfristig ausprobieren, dass man schnelle Erfolge hat, also Quick Wins entwickeln. Und das andere ist eben, das auch strukturell, konzeptionell sauber als eine Art KI-Strategie aufzubauen. Und zu einer solchen KI-Strategie gehören eben typische Erfolgsfaktoren, die man berücksichtigen muss, damit KI im Unternehmen ein Erfolg wird. Ich zähle sie mal auf. Das haben wir ja hier auch in diesem Buch im Detail beschrieben, eben das ist, dass man seine Daten beherrscht, dass ich weiß, welche Daten ich brauche, dass ich Menschen habe, die KI eben umsetzen, die es auch gelernt haben, also Talente, dass ich mit der entsprechenden KI-Software umgehen kann, dass das Ganze vertrauenswürdig auch betrieben werden kann, dass man also versteht, was man da macht und man der Sache vertrauen kann und eben als letztes auch den richtigen Use Case. Und diese fünf Faktoren kann man jetzt im Einzelnen detaillieren und auf das Unternehmen, seine Probleme, seine Märkte und Kunden anzupassen. Und das macht man typischerweise in agilen Workshops, sodass man in gemischten Teams das sich gemeinsam erarbeitet und aufschreibt. Und dann hat man eben eine KI-Strategie und auch eine Roadmap, wo man anfängt und was man dann umsetzen möchte.
Vielleicht da mal als Frage, also in dem Buch, das ist ja, weil du jetzt erst sagtest, auf Amazon gibt es ganz viele Bücher, das ist ja eher so, hey, how to prompt und 10 coole Prompts. Ich glaube, ihr habt ja ein sehr substanzielles Buch geschrieben, was jetzt, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz hat, nämlich eben das, was wir heute diskutieren, wie implementiert man das im Unternehmen und habt, glaube ich, seid hier rübergegangen über das, was du gerade sagtest, über die Daten, über die Talente und die Software. Und dann hattest du jetzt zum Schluss gesagt, gibt ja auch bestimmte Use Cases oder Anwendungen und ich glaube, ihr habt so ein bisschen so ein Risikomodell aufgestellt, das nennt sich, glaube ich, AI ist MC², ne? Was jetzt erstmal für einen Physiker, was du ja bist, ne, total schön ist, auch sowas sagen zu können. Aber jetzt, wenn ich jetzt Bezug nehme auf das, was die Sarah sagte, ja, und jetzt ist man so in so einem Unternehmen, ist dann noch relativ unbeleckt von den ganzen Thematiken und sagt, Pass auf, der erste Use Case, den wir haben, wir wollen mal was mit CRM-Daten von uns machen, dann würdest du wahrscheinlich relativ schnell sagen, ist vielleicht nicht der beste Use Case, um zu starten, weil man wahrscheinlich sofort an ganz viele Limitierungen, Datenschutz, Privacy, all diese Dinge kommt. Ne? Gibt es so Use Cases, wo du sagst, das sind eigentlich total gute Startpunkte?
Ja, es ist genauso, wie du sagst, Alexander, dass eben in Kunden-Call-Centern, im Kundendienst, im Kundenmanagement typischerweise sehr gute Use Cases liegen. Und von sagen wir mal, 100 Projekten im kommerziellen Bereich sind schon ein großer Teil liegen in diesem Bereich. Das sind eben Chatbots, das sind Voicebots, das sind Informationbots, wenn man das kombiniert, auch mit eventuell bestimmten Dingen beraten und verkaufen, kann man das KI, smarte Assistenten nennen. Das ist das, wo sehr viel passiert. Warum passiert da viel? Weil eben der Business Case sich hier schnell rechnet. Typischerweise müssen ja Unternehmen, wenn sie Produkte im Markt haben, diese auch servitieren, Rückfragen im After Sales eben beantworten und betreiben dann teure Callcenter, um dann tausendfach am Tag die gleichen einfachen Fragen zu beantworten. Und dann kostet da ein Call mit der ganzen Hardware, Ticketsystem mit den Mitarbeitern 20 Euro. Und das kann ich ja auf einen Bruchteil reduzieren mit eben solchen Bot-Technologien, die dann die Fragen beantworten. Und zu einem Bruchteil der Kosten. Und die Mitarbeiter und Kunden brauchen dann auch nicht zu warten. Das heißt, man hat eine höhere Kundenzufriedenheit mit massiv billigeren Kosten und die eigenen Mitarbeiter können sich um die eigenen Fälle kümmern. Und das ist eben ein Beispiel, wo eben sehr viel KI eingesetzt wird. Die einfachen, häufigen Fragen eben vollständig automatisiert, dann aber eben auch mit semantischen Suchalgorithmen hintendran, wenn ich komplexe, große Textkörper habe, wie im Marketing ja oft verfügbar, wo ich meine ganzen Produkte und Dienstleistungen beschreibe oder Reglementierung, die niemand so richtig lesen kann. Das kann die KI für einen sehr schnell eben lesen und das sogenannte Wissen, auf Neudeutsch Knowledge Extraction and Navigation, das bieten diese Tools dann an und können dann, wenn ich da jetzt generative Technologien drauf schalte, dann auch sehr schön automatisch formulieren, so dass das gerade seit November durch die generativen Technologien auch gerade die Bots weniger eckiger, weniger, sagen wir mal, starr und steif geworden sind, sondern auch persönlicher und runder formulieren. Also das hat denn dieser ganze Bot-Technologie und den Bot-Märkten sehr viel Gutes getan, die es auch schon vorher gab, nicht? Deswegen spricht man ja bei ChatGPT von einem Chatbot, obwohl es ja den Chatbots schon vorher eben über 5, 6, 7 Jahre ja schon gab.
Wenn wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt so einen kleinen Case aufgesetzt, um erstmal so einen Umgang mit KI zu finden im Unternehmen und vielleicht auch Motivationssteigerung haben wir damit durch erreicht, dass eben das erste Projekt jetzt gut geklappt hat. Wir haben im Kundenservice einen Chatbot mit Hilfe von KI-Unterstützung, der uns einen Haufen Arbeit abnimmt, das motiviert die Mitarbeiter und der Kosten einspart, das motiviert das Management. Und wir gehen jetzt in die Datensammlung. Du hast gesagt, wir machen Workshops mit unterschiedlichen Abteilungen und das sieht dann so aus, dass wir erstmal eine Analyse machen, welche Daten haben wir? Gehen wir so vor oder machen wir eine Analyse und sagen, welche Daten brauchen wir? Wie ist da der Ansatzpunkt?
Ja, also im Prinzip sind beide Aspekte wichtig, weil reifere Unternehmen haben oft sehr viele Dokumente in einer hohen Qualität vorbereitet, die auch in einer Breite die Menschen oft gar nicht mehr lesen können. Und wenn ich diese natürlich in meine KI-Anwendung integriere und Suchtechnologien über diese laufen können, dann kann ich Fragen in einer Geschwindigkeit und Präzision beantworten, die so vorher nicht möglich war. Und wenn ich das dann in Workflow-Systeme passe, kann ich auch kleine Mikroprozesse mittlerweile dann komplett auch automatisieren, dass ich einfache Produkte komplett automatisch verkaufe oder im Marketing informiere über Neuheiten, neue Fähigkeiten und diese Automatisierung der Information auch end-to-end automatisch durchläuft. Und das ist natürlich sehr attraktiv, dass ich von rein, sagen wir mal, Verteilung von Informationen eben auch zu kleinen Transaktionen komme, dass ich eben Tickets verkaufe oder dass ich E-Mails verschicke oder beantworte, solche Dinge eben.
Jetzt, du hattest ja am Anfang diese McKinsey-Studie, ich glaube, die ist aus dem Juni 2023, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, aber vielleicht meine ich jetzt auch eine andere, aber die haben ja echt Potenziale so vorhergesehen und ich glaube, es stand dann irgendwo drin, dass sie sagten, es ist aber insbesondere eigentlich sind so 5 Felder oder 6 Felder. Das war Sales, Marketing, Custom Operation, Software Engineering und Software Development, glaube ich. So habe ich das mal grob in Erinnerung, was so alles so rechts oben stand, ne? Was ja für BWLer heißt, okay, da da sind ganz viele Anwendungen. Und jetzt, das, du hast ja auch gesagt, das Thema Chatbot ist schon etwas, was ja auch schon länger in Unternehmen durchaus eine Präsenz hat. Jetzt habe ich so aus meiner Erfahrung, sehe ich jetzt gerade, dass die aber viele jetzt irgendwie hingehen und sagen, Inhalte generieren, welche Art auch das sein mag, sei es für die Webseite, sei es für irgendwelche Kampagnen, sei es irgendwas in Sales, irgendwelche Sales-Broschüren. Ne? Glaubst du, dass es jetzt nur so gerade so eine, weil es gerade geht, dass die alle drüber diskutieren und sagen, ach guck mal, wir haben das mit so diversen Tools probiert. Das ist ja toll, kann man jetzt Texte generieren und das ist aber wie so ein Strohfeuer und dann guckt man eigentlich auf ganz andere Applikationen. Oder würdest du sagen, dieses ganze Thema Content-Generierung, das ist eigentlich ein riesen nächstes Thema?
Naja, das ist schon ein Quantensprung in der Verwaltung von Wissen der Menschheit, wie ich das am Anfang probiert habe, eben auch zu erklären, Live 3.0 eben, dass man Intelligenz, neue Formen von Intelligenzen eben auch schafft, wo eben die Anwendung ChatGPT ist ja nur eine von Zehntausenden möglicher Anwendungen, die eben auf ein Large Language Modell, eben das GPT-Modell, zugreift in Form von Fragen und Antworten und das so tut, als würde sie eben mit einem reden. Aber man könnte eben auch viele andere Dinge bauen. Und das Interessante ist, dass eben die neuronalen Netze, die tiefen neuronalen Netze, die auf den Daten aufbauen, das Wissen, was in den Daten, auf denen ich trainiere, eben auch abstrahiert, also eine Wissensrepräsentation schafft über große Datenkörper, in denen dann auch Dinge eben auftauchen können, die ich vorher nicht weiß, dass ich also Forschungstools der Zukunft bauen werde auf der Basis von sequenzierten Daten. Man denke jetzt nur mal an die Medizin, an Genomics, Protonics, überall, wo ich sequenzierte digitale Daten habe, kann ich jetzt anfangen zu verstehen, was steckt da eigentlich drin. Und diese Techniken werden eben auch Dinge finden, die wir gar nicht gesucht haben. Und wir müssen auch lernen zu verstehen, was diese Netze verstehen. Also es ist eine ganz neue Art von Wissensverwaltung entsteht. Und da ist die Anwendung eben im Kundendienst, die jetzt McKinsey von den 25 Billionen Dollar Productivity weist eben zum Beispiel den Kundendienst als kerngenerativen Use Case aus, in dem 4 bis 5 Milliarden direkt gespart werden durch diese Effekte, die ich eben erzählt habe, dass ich eben bei Callcenter hier schneller, besser betreiben kann mit niedrigen Kosten. Aber indirekt eben in allen anderen fachlichen Prozessen des Unternehmens wird es auch eben einige Prozent an Produktivität nehmen und Erfindungen machen. Und das ist eben in der detaillierten Variante der Studie, die ich eben mal, kann ich jeder eben runterladen im Internet. Für seine Industrie kann man dann eben sehen, was da eben möglich ist. Insofern ist das der Kundenservice, Kundendienstleistungen, Callcenter und so weiter, das ist ein Sweet Spot, um aktuell anzufangen. Aber langfristig wird es große Teile des Unternehmens auch transformieren.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unser Unternehmen, das KI einführen möchte. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Daten gesammelt, wir haben geschaut, welche Daten haben wir haben geschaut, welche Daten wollen wir oder brauchen wir, um auf all das vorbereitet zu sein, was in den nächsten Monaten bis Jahren in Sachen KI kommen wird. Aber wir haben ja nicht jede Lösung, die es da draußen so gibt, so einfach wie ChatGPT im Zugang, dass wir uns einfach einloggen und wir können loslegen, sondern wenn ich das ins Unternehmen holen möchte und vor allem eben nicht mit den Daten im Internet unterwegs sein möchte, zum Beispiel, wenn wir jetzt von internen Daten sprechen, dann brauche ich da ja wahrscheinlich auch einen bestimmten bestimmte Art von Menschen. Also ich glaube, ein zweiter Punkt, hattest du vorher gesagt, ist das Thema Talente. Wenn wir jetzt das Datenthema ein bisschen hinter uns lassen und zum Thema Talente gehen, wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte KI nachhaltig bei uns implementieren, dann brauche ich da ja auch spezielle Leute. Was sagst du mir, wenn ich jetzt als die Vertreterin des Unternehmens zu dir komme, lieber Wolfgang, auf wen muss ich dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren so schauen? Wie soll ich meine Stellen anzeigen und meine Personalstruktur gestalten?
Ja, ich muss eben Talente, die eben auch ausgebildet sind im Bereich KI, einstellen, dort investieren, weil ich das auch nicht erfinden kann, als die Bundesregierung KI als strategisch wichtiges Thema vor einigen Jahren entdeckt hat, hat sie gesagt, wir erschaffen 100 neue Professuren. Wir wollen so und so viel Tausende und Zehntausende von Studenten in diesem Umfeld eben schaffen. Und da sind eben eine ganze Reihe von neuen Jobrollen entstanden, wie eben Deep Learning Experte, Machine Learning Experte, Data Scientists, die das studiert haben und auch ganz spezielle neue Studiengänge, die genau das gelernt haben. Und wenn ich solche Menschen überhaupt nicht habe, dann mache ich es im Prinzip auch nicht. Insofern muss ich schon auch mir die Frage stellen, investiere ich in diese Skills und diese Menschen, die das können? Weil wenn ich die habe, dann können die auch kreativ eben selbstständig bestimmte Sachen schaffen, von denen ich dann später überrascht bin. Das ist auch bei uns so in den Teams so, dass gerade die jungen Menschen, die einfach mal was machen, oft die besten, neuesten Dinge eben schaffen und man dann überrascht ist. Jetzt hängt es hier im Podcast davon ab, wenn Sie zuhören, die Zuhörer, gibt es hier sicherlich manche, die bei kleineren Unternehmen arbeiten, die 15, 20 Mitarbeiter haben im Mittelstand. Und für die sind diese Bücher, die wir am Anfang angesprochen haben, interessant, um zu lernen, welche Tools ich im Winterbett habe, die ich fertig benutzen kann und die mir dann helfen, eben Sachen besser zu schreiben, zu generieren und so weiter. In dem Moment, wo ich dann aber schon in einem größeren mittelständischen Unternehmen bin, mit ein paar hundert, paar tausend, 10.000 Unternehmen, habe ich dann ja auch Abteilungen, die eben selbstständig KI-Systeme einführen oder sogar programmieren. Und da wird dieser Aspekt natürlich immer, immer wichtiger. Weil wenn ich eine große IT-Abteilung habe und ich habe keinen Data Scientisten, dann fehlt mir der gesamte Wertschöpfungsgrad eben bei höheren digitalen Reifegraden, dass ich eben Daten auch auswerte, da automatische Dinge draus mache wie KI, das fehlt mir dann. Ja, insofern muss ich in diese Leute unbedingt investieren. Ich kann auch, wenn ich eben ein mittelständisches Unternehmen bin, das haben wir ja auch beschrieben jetzt hier in dem Buch, was wir immer schon ein paar Mal angesprochen haben, auch alle Leute in meiner IT, in meinem Unternehmen mal auflisten und schauen, wer von denen hat eigentlich mit KI zu tun und versteht da was von, um einen Überblick zu bekommen, ob ich hier eigentlich dabei bin oder noch nicht, was für Fähigkeiten mir fehlen.
Vielleicht, wenn ich da, und ich hoffe, dass das Beispiel, was ich jetzt sage, ist tragfähig, aber wenn man das ganze KI-Thema so ein bisschen mal mit, sagen wir mal, der Autobranche vergleichen würde, und wenn wir jetzt bei einer BMW sind, dann gibt es ja wahrscheinlich die Leute, die Autos konstruieren, und dann gibt es da draußen Leute, die sind Fahrlehrer, und dann gibt es die Fahrschüler beziehungsweise so die Anwender. Und ich weiß nicht, ob das ganz tragfähig ist, aber könnte man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Leute, die jetzt so diese großen Modelle bauen, was ihr jetzt sagt, ist jetzt wie OpenAI oder auch bei Facebook mit Llama und was alles da gibt, dass das so ein bisschen so die Konstrukteure sind, ne? Und dann haben wir aber jetzt gerade eine ganz große Gruppe, so habe ich das Gefühl, die sagen, Wolfgang, das ist alles super, aber ich habe da ganz coole Autos da draußen, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, die heißen Midjourney, Stable Diffusion, Synthesia. Ich brauche jetzt Leute, ich brauche Fahrlehrer, die uns jetzt einfach mal beibringen, wie wir damit mit denen fahren. Ist sowas gefährlich? Also erstmal, ist das tragfähig, das Bild, was ich gemalt habe, oder sagst du, nee, total unsinnig, ne? Und was sagt man jetzt einerseits diesen Leuten, die einfach sagen wollen, komm, diese ganze Wissenschaft interessiert uns gar nicht. Wozu muss ich wissen, was ein Large Language Model ist? Ich muss nur einfach coole Texte machen oder andere Anwendungen.
Ja, aber es ist eben wie in jedem Beruf, wenn man vorne mit dabei sein möchte, dann muss man die neuen Techniken, die Innovationen auch nutzen und eben auch ihre Vorteile kennen. Und dann kann man auch eben die Zukunft mitgestalten. Und das sind eben solche Anwendungen, die du eben beschrieben hast, hier aus Deutschland zum Beispiel DeepL, wenn man jetzt übersetzen möchte, von einer Sprache in die andere, ist hier DeepL ja die weltweit führende Firma und wer immer noch selbst übersetzt oder gar das einen Auftrag gibt, der ist es in gewisser Weise auch fast ein bisschen selbstschuld, weil es so einfach und so perfekt ist, dass atemberaubend ist. Und du hast ja den Vergleich mit der deutschen Automobilindustrie gemacht, der ist absolut zutreffend, weil wir ja spüren, dass die deutsche Automobilindustrie auch in dieser Transformation, auch unter diesem Druck ist, dass eben die Wertschöpfung bei den Automobilen weg von der Mechanik hingeht zur eben Software, auch zur intelligenten Software, dem autonomen Fahren. Und deshalb haben ja die großen deutschen Unternehmen, auch VW, eine eigene Softwarefirma, BMW, Daimler, eben zeitig gegründet. Und Daimler ist jetzt das erste Unternehmen, was ja ein Level-3-Auto auch freigegeben hat. Ich war gerade letzte Woche segeln in Dänemark und da war auf dem Segelschiff auch der Manager, der die Level-3-Autos eben mit auch freigibt für den deutschen Autobahn. Und da gibt es also auch erhebliche eben Test- und Qualitätsanforderungen, die zeigen, dass die KI eben auch so verlässlich ist, dass das Level 3 eben, dass ich einige Sekunden ohne das Lenkrad anzufassen, das Auto im Stau bis 60 alleine fahren lassen, dass es auch klappt. Und das ist eben auch eine der Hauptherausforderungen bei jedem, der KI macht, dass er eben das auch kontrolliert, dass es vertrauenswürdig ist. Und das soll eben ein entscheidender Wettbewerbsvorteil und Qualitätsmerkmal von KI aus Europa werden, nämlich die Vertrauenswürdigkeit von KI. Das ist ja das Herzstück auch des europäischen EU-AIX, der europäischen KI-Grundverordnung des kommenden KI-Gesetzes in Europa, im Titel eben For Excellence and Trustworthiness of AI. Und ist es eben sehr wichtig, dass wir das von vorne weg mitgestalten, dass wir KIs bauen, denen man vertrauen kann. Und das hat im Wesentlichen mit Transparenz zu tun, mit qualitativen Daten und eben auch vielen ausführlichen Tests, genauso wie bei den Autos.
Und damit gehen wir eben auch tatsächlich weit über dieses Thema ChatGPT zum Beispiel hinaus, dass wir eben sagen, wir sehen KI nicht nur in der Anwendung im Unternehmen als ein großes Potenzial, sondern auch in der Eigenentwicklung, in der vollkommenen Integration ins Unternehmen. Und dann eben auch, wenn ich sage, ich habe da ein Produkt, das aus der KI, die ich in meinem Unternehmen entwickle, weiterentwickle, implementiere, ich habe ein Produkt, das daraus entsteht, dann sich der Herausforderung bewusst sein, auch, wie du schon sagst, von Anfang an, dass ich natürlich dann wieder den Regularien entsprechen muss und auch da wieder eine gewisse Hürde zu nehmen habe, um das Ganze in den Verkehr zu bringen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Schere, die da aufgeht von nicht nur an ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion und wie sie alle heißen zu denken, sondern einfach das Ganze viel, viel integrativer im Unternehmen zu denken. Das finde ich eine sehr, sehr schöne, wichtige Perspektive, Wolfgang. Vielen Dank dafür.
Ja, und es ist ja auch so, dass eben sich die Jobprofile ja verändern, dass jetzt ein Unternehmen in der Vergangenheit im Marketing viele Texte hatte, die mussten dann gut formulieren können und schreiben. Und für eben Qualitätstexte, die jetzt nicht so eine schriftstellerische Qualität brauchen, sondern die regelmäßig über bestimmte Dinge informieren. Das können jetzt diese generativen Technologien besser. Und um das, dass man das dann auch genau so macht, wie man will, auch für den Leser im Stil genau das trifft, muss ich eben die Prompts in den generativen Technologien eben auch ordentlich bedienen können. Und deshalb entstehen ja jetzt sogenannte Prompt-Engineering-Rollen. Das heißt, der ein oder andere reine Texter-Job in dem Sinne wird hier auch eben weniger werden. Dafür aber eben neue Rollen eben wie Prompt-Engineering, Prompt-Tuning, Model-Engineer, Model-Tuning eben mit immer höheren Aufwänden auch in Richtung Data Science dann eben entstehen. Und das sind dann auch die top bezahlten Jobs, die dann auch bestimmte Fähigkeiten anbieten werden, die es bis jetzt nicht gab, wo also der Wettbewerbsunterschied auch im Marketing entstehen wird, wenn ich das beherrsche.
Wolfgang, vielleicht da mal also als Frage. Also, und Sarah, ich weiß gar nicht, ob ich da für dich reden darf, ne? Aber also die Sarah und ich, wir sind schon so klassische Marketer, ne? Und Sarah, was hast du gelernt?
Tatsächlich Certified Digital Marketing Manager und studiert habe ich Literaturwissenschaft und Bachelor of Education.
Ganz weit weg. Und ich bin Betriebswirt, ne? Und Wolfgang, wir sind, also kann ich glaube ich sagen, Sarah, wir sind total motiviert, Ich habe total Spaß an diesen Themen, ne? Und ich komme jetzt aber natürlich jetzt von außen und habe so ein bisschen Ahnung von Daten, aber Data Scientist ist schon ganz was anderes, ne? Wenn du jetzt so Leute hättest wie uns, würdest du sagen, pass auf, das sind so 5 Sachen, die ihr machen könnt, um da in das Thema reinzukommen. Beschäftigt euch damit oder sagst du, das ist nicht böse sein, Alexander, aber das ist einfach, das funktioniert so nicht, ne? Also man kann nicht plötzlich so 5 Jahre Studium, 20 Jahre Berufserfahrung dann einfach mal mit ein paar Bücher lesen, ne? Also gibt's so einen Ansatz für uns, was Sarah und ich machen könnten?
Ja, ich würde mich mit dem Thema mit Leidenschaft und Begeisterung beschäftigen und eben mit solchen Büchern und auch der Bedienung der verfügbaren Tools anfangen. Und dann eben schauen, was euch Spaß macht, wo ihr euch wohlfühlt und sich einfach von der Begeisterung hier treiben zu lassen, was jetzt Maschinen eigentlich machen können. Lasst uns noch mal 20, 30 Jahre zurückgehen, als das Internet anfing, wie schrecklich sahen da die Seiten aus, Netscape, Alta Vista, die ersten HTML, das sah eigentlich gerade schlecht und fürchterlich aus. Und als damals dann jemand vom E-Business geredet hat, da sagte man, oh, das ist noch weit weg. Heute ist das quasi die Weltwirtschaft. Die ganze Weltwirtschaft ist da reingegangen. Das heißt, wenn man das eng begleitet, auch da Fortbildungen macht, das lernt auch, wie es jetzt entsteht, dann kann man mit sehr einfachen kleinen Schritten enorme Dinge erreichen. Also die viele der Startups, die jetzt Prompt Engineering machen, die haben ja überhaupt gar keinen Data Science nötig, sondern die sammeln einfach diese Inhalte für die Prompts. Ja? Mhm. Insofern glaube ich, ist mit einem hohen Energieniveau und Leidenschaft sich damit beschäftigen, das wird auf alle Fälle jeden, der es macht, sowohl für den Berufsleben als auch fürs Gehalt und so weiter, sehr, sehr viel bringen. Ja.
Ja, also das heißt, wir sind nicht komplett raus, sondern es hängt jetzt eigentlich von unserer Begeisterung ab. Ne?
Es hängt sehr viel von der Begeisterung ab und es hängt auch davon ab. Das ist auch etwas, was ich auch beim Thema Talente sehr eben wichtig finde, das sogenannte Ökosystem, dass man sich ein eigenes Netzwerk aufbaut, dass ich also Menschen habe, die vielleicht in vergleichbaren Rollen in anderen Unternehmen sind und mich hier austausche oder als größeres Unternehmen, dass ich eben zum Beispiel mit Unis teame, mit bestimmten Lehrstühlen, die das machen, was ich mache und mir da Masterstudenten, die eben meine Industrie lernen plus KI, dass ich das quasi von Anfang an mit denen aufbaue, die in mein Unternehmen hole, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, die dann bei mir mitarbeiten. Gleichzeitig, dass ich auch mit den Regulatoren arbeite, eben diese neuen Qualitätsstandards für KI entstehen, wenn ich da mit vorne dabei bin. Man erinnert sich an Bio. Auch über Bio hat man am Anfang gelacht und sagt, oh, Bio ist zu teuer und die sind schrumpelig aus die Äpfel. Aber heute kaufen doch die allermeisten Leute, wollen gesund leben und Bio ist das quasi Qualitätsmerkmal, was man quasi auch verfolgt. Und so wird es eben mit KI auch sein, dass es KI-Labels entstehen werden mit hoher Testqualität, mit Transparenz, welche Daten drin sind, sodass ich sage, dem traue ich, ja. Und so ist eben das Ökosystem für ein Unternehmen zwischen Universität, zwischen den Startups, die Sarah am Anfang angesprochen hat, die ich vielleicht als Großunternehmen kaufen kann, gründen kann, dann aber auch der Politik und meinen Kunden. Wenn ich hier ein Ökosystem habe, kann ich die Zukunft hier gestalten. Lassen Sie uns nicht alle vergessen, dass diese Large Language Modelle werden pro Industrie geschaffen werden, für jeden Fachbereich. Das heißt, unsere gesamte Arbeit wird sich dramatisch verändern. Wer das mitgestaltet, hat einen Vorteil und hat auch mehr Spaß.
Ich finde, das waren eigentlich schon die perfekten Abschlussworte, lieber Wolfgang. Wir sind auch schon so langsam am Ende der Episode angekommen. Lieber Wolfgang, unsere Gäste bekommen hier immer das letzte Wort. Das heißt, du hast jetzt noch ein paar Minütchen Zeit oder ein paar Momente Zeit, dir deine letzten Worte zurechtzulegen, bevor ich die HörerInnen zum Alexander rüberschicke und dann zu dir, möchte ich aber noch vielen, vielen Dank sagen für diese spannende neue Perspektive auf das Thema KI. Und wenn du diese Episode super spannend fandest, dann schau in die Shownotes. Da verlinken wir die Dinge, die wir gesagt haben. Da verlinken wir Wolfgangs Buch. Da könnt ihr euch so ein bisschen schlau lesen. Wenn dir das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und ich bin mir sicher, wir sind bei Episode 108. Es wird noch einige Episoden mehr geben, die ebenso spannend sind. Deswegen lohnt es sich, uns bei allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube zu folgen. Ich sage vielen Dank. Ich bin um einiges schlauer. Und wie geht's dir, Alexander?
Ja, also ich wollte jetzt mal aus so meiner Perspektive, weil ich habe da echt total Spaß an den Themen und wollte da noch zwei Namen reinbringen, die mich mindestens immer so total motivieren, obwohl die jetzt wirklich aus einem sehr, sehr tiefen Hintergrund kommen. Das ist, da haben wir davor gesprochen, Wolfgang, ne? Lex Friedman und Andrew Kapathy, der war mal, ist Mitgründer von OpenAI. Und die haben mal zusammen geredet und dann fragte der Lex Friedman diesen Andrew Kapathy und sagte, Mensch, wie würdest du dich eigentlich dem Thema nähern? Und dann sagte er so, naja, es gilt immer diese 10.000-Stunden-Regel. In allem, wo du gut sein möchtest, musst du mindestens 10.000 Stunden deines Lebens verbringen. Und das kennen auch viele. Ich fand aber dann total interessant, was er dann sagte, so um sich mit solchen Themen wie jetzt KI zu beschäftigen, sagt, konzentriere dich vielleicht nicht auf, lerne jetzt Prompt Engineering, lerne jetzt Large Language Models und all dieses, sondern sagte, fang einfach mal an und konzentriere dich auf die 10.000 Stunden, dass du irgendwie an die kommst, weil das macht vielleicht den Unterschied. Werden alle falsch liegen. Und das war so meine Strategie, vielleicht hilft die jemanden. Ich habe irgendwann angefangen, auf alle Veranstaltungen zu gehen, die es gibt. Werde im September in Berlin sein beim Bitkom Big Data und AI Summit. Besuche. Es gibt so eine Seite, die heißt Meetups, da kann man dann sehr konkret suchen, auch nach AI-Meetups beispielsweise, und habe mich mal überall reingesetzt. Und beim ersten Mal versteht man wenig, ne? Und man merkt dann so, mindestens man versteht immer mehr, ne? Und deswegen fand ich das super, lieber Wolfgang. Fand es extrem interessant, dass wir eben jetzt nicht über nur so, naja, da wollen wir mal so einen Text erstellen, wie geht es, sondern hier auch mal so ein bisschen den Schirm größer aufgespannt haben und super interessant. Und das sind jetzt deine letzten Worte, Wolfgang.
Ja, meine letzten Worte. Also ich bin auch großer Fan von Lex Friedman und kann jedem das nur ans Herz legen. Es ist nicht nur einer der besten Podcasts zu KI, sondern auch eben zu Physik, das Universum, die Zukunft der Menschheit in diesem Universum, also ganz, ganz tolle Leute, und man kann sehr viel lernen, lege ich jedem ans Herz, zum Beispiel über Spotify, aber gibt's auch verschiedene Kanäle. Für junge Menschen, denke ich, sollten sich von deiner Regel mit den 10.000 Stunden, Alexander, nicht abschrecken lassen. Das ist ja bei solchen neuen, heißen Themen, die so schnell gehen, viel einfacher, einen Vorteil zu haben. Und wenn man nur 100 Stunden Vorsprung hat, ist man schon der Experte und kann einen Haufen Geld verdienen und Spaß haben und ist vorne dabei. Mein Sohn hatte mich immer gefragt, Papa, was soll ich machen? Und ich habe gesagt, investiere und lerne in einem Megatrend. Selbst wenn du nicht der Beste bist, spült dich der Trend mit nach oben. Und wenn du der Beste bei Atomkraftwerken bist und die werden abgeschaltet, dann hast du ein Problem. Insofern ist das sicher ein Megatrend, der uns nicht verlassen wird. Und jeder junge Mensch, jedes Unternehmen, jede Stadt, Deutschland, der Kontinent hat einen großen, großen Vorteil, wenn wir da mitmachen. Sollten wir das nicht machen, werden wir auf alle Fälle noch deutlicher abhängig werden von denen, die es machen. Und es geht hier auch jetzt, um mal nochmal auf einer großen Perspektive zu enden, um nichts anderes als die digitale Souveränität von Europa, von Deutschland, dass wir unser kulturelles Erbe, unsere Sprache, unsere Kultur eben auch intelligent verarbeiten und Tools schaffen, die eben auch zugänglich zu machen, zu navigieren. Und wenn wir das nicht machen, werden es andere für uns machen und wir würden unsere digitale Souveränität verlieren. Das würde aber wesentlich weniger Spaß machen, als eben die digitale Souveränität selbstständig zu gestalten. Und insofern macht mir das, was ich mache, hier viel Spaß und vielen Dank für den Podcast.
Sagt Dr. Wolfgang Hildesheim im 121-Stunden-Talk.